Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, O Herr.
In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe junge und junggebliebene Freunde der Jugend 2000 hier im Zelt, liebe Hörer von Radio Horeb, in drei Schritten will ich jetzt auf die Texte von Lesung und Evangelium und unser Motto dieses Prayer Festivals zurückkommen. Erstens, Gott ist unsichtbar. Zweitens, Gott lässt sich aber erkennen und macht sich erkennbar. Und drittens, selig, die ein reines Herz haben, sie werden sogar Gott schauen. Unsichtbar und doch erkennbar, ja, er lässt sich schauen. Gott ist unsichtbar. 1989 fiel die Berliner Mauer und brach der Kommunismus in Osteuropa bis hinüber nach Russland zusammen. Dass der Glaube in Polen und der polnische Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen ihren besonderen Anteil daran hatten, geben selbst die kirchenkritischen Historiker zu. Eines der Ziele im atheistischen Kommunismus war es, die Religion als Opium des Volkes zu vernichten, auszulöschen. Mir erzählte jemand, wie dies damals den Kindern schon beigebracht werden sollte in der Schule. Es wurden 2 Blumentöpfe hingestellt, der ersten Klasse oder vielleicht sogar schon im Kindergarten. Der eine wurde begossen, der andere wurde Gott übergeben und seiner Fürsorge überlassen, bis er halt vertrocknet war. Und damit wurde den Kleinen klargemacht, einen Gott gibt es überhaupt nicht. Sonst hätte er sich ja um diese Blume gekümmert. Den Staat aber, den gibt es und der kümmert sich um alles, sogar für diese Blume. Trotz Bespitzelung und Verfolgung der Gläubigen und der Priester funktionierte diese antichristliche Mission in den kommunistischen Ländern nicht. Der Kommunismus ist irgendwann zusammengebrochen und der Glaube ist vor allem in Polen erhalten geblieben. Der Glaube der Eltern, den diese an die Kinder weitergegeben haben, der war stärker. Sie glaubten, dass es Gott gibt, diese Eltern, obwohl sie ihn nicht sehen konnten. Und sie haben ihre Kinder gelehrt, dass er erfahrbar ist, dass Gott lebendig ist und dass er seine tragende und schützende Hand über sie hielt. Und sie alle erlebten dann 1989 den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes. Das liegt nun alles über 25 Jahre zurück. Vielleicht die Allerältesten oder die Älteren unter uns erinnern sich noch, haben es vielleicht sogar selber miterlebt oder an der eigenen Haut erlebt, was es bedeutet hat, damals in einem solchen Staat in der Verfolgung als Gläubiger leben zu müssen. Und diese Herausforderung aber, die damals die Menschen hatte, dass Gott unsichtbar war, die bleibt auch uns heute als Herausforderung. Deshalb müssen wir glauben und wir feiern ein Prayer Festival genau deshalb, weil wir glauben dürfen, um uns im Glauben stärken zu lassen. Sonst würde es jetzt kein Gebetsfest, kein Prayer Festival hier geben. Und dieses Zelt wäre nicht dieses Festzelt der ganz anderen Art, in dem Christus im Sakrament der Eucharistie ganz im Mittelpunkt steht. Ein lebendiger Gott ist mitten unter euch. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Gott lässt sich erkennen. So hat es in der Lesung heute gelautet. Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten unter euch ist. Er wird die Kanaaniter vor euren Augen vertreiben. Diese wunderbare Erfahrung des wirklichen, dazwischenfunkenden, eingreifenden Gottes, seiner machtvollen Gegenwart, die sollten auch die Israeliten wieder einmal machen. Die Lesung berichtete uns den Beginn des Einzugs ins gelobte Land. Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott mitten unter euch ist. Eigentlich sollte den Israeliten nach dem 40-jährigen Wüstenzug die machtvolle Gegenwart Gottes in der mit ihnen ziehenden Wolken- und Feuersäule, dem ständig wasserspendenden Felsen, in dem täglichen Mannatau, in dem Wachtelregen mehr als bewusst und klar sein. Doch so eine Routine, so eine Gewohnheit, selbst des Übernatürlichen, macht nach und nach im Glauben stumpf, macht müde im Glauben. Und jetzt, vor dem Einzug ins gelobte Land, bekommen sie alle Angst vor den Bewohnern, die dort sind, vor den Kanaanitern. Sie wollen und können es wieder nicht glauben, dass Gott mit ihnen geht, dass Gott ihnen den Weg frei machen wird, dass er die Kanaaniter vor ihren Augen vertreibt. Das, was sie hindern soll, den Weg Gottes hinein ins gelobte Land zu gehen, das wird Gott selber vor ihren Augen vernichten, die Kanaaniter. Und damit sie es glauben können, bricht Gott sogar die Naturgesetze. Gott bahnt den Weg durch den Jordan, indem die Priester mit der Bundeslade dem Ort der Gegenwart Gottes im alten Bund zuerst hineinziehen. Und der Jordan staut sich. Oben und unten fließt das Wasser ab und sie ziehen trockenen Fußes wie 40 Jahre zuvor durchs Rote Meer, jetzt durch den Jordan, um das Land in Besitz zu nehmen, das Gott bereits Abraham verheißen hatte. Auch uns hat Gott das gelobte Land verheißen. Wir sind Miterben dieser Verheißung, das gelobte Land, das Paradies, den Himmel, den Ort seiner nicht mehr verlierbaren Gegenwart, an dem wir ihn dann sehen werden, wie er ist. Schon die frühen Väter der Kirche haben den Wüstenzug des Volkes Israel als Bild für unseren Lebensweg gedeutet. Die Taufe in der alten Kirche, wurden vor allem Erwachsene getauft, war dabei der Durchzug durchs Rote Meer, der Auszug aus Ägypten, der Auszug aus der Knechtschaft, aus der Verfolgung und Unterdrückung. Das Rote Meer, sie ziehen trockenen Fußes hindurch und gleich nach ihnen schwappen die Wasser wieder zurück und alle Ägypter, die jetzt hinter ihnen her sind und sie doch wieder einholen wollen, zurückholen wollen in die Sklaverei, die ertrinken alle im Wasser. Genauso befreit uns das Wasser der Taufe von der Sünde, von allem Bösen, das im Wasser sozusagen zurückbleibt. Und deswegen darf diese Lesung vom Durchzug durchs Rote Meer in keiner Osternacht fehlen, weil das früher in der alten Kirche der und der einzige Termin der Taufe gewesen ist. Und der Einzug ins gelobte Land hingegen, das ist der Übergang ins ewige Leben, in die Anschauung Gottes. Für das Volk Israel ist der Wüstenzug der Erfahrungsaustausch mit Gott, das Kennenlernen Gottes. Und das war ein mühsamer Weg für die Israeliten und für Gott, denn sie sind immer wieder in ihre Gottvergessenheit zurückgefallen. Sie sind immer wieder in ihr Murren, in ihre Auflehnung zurückgefallen. Und haben wir da nicht genug Vergleichsmaterial mit unserem eigenen Leben, dass es auch uns immer wieder so geht, dass uns Gott wie abhanden kommt, dass wir vor lauter Arbeit, vor Sorgen, Prüfungsstress oder Angst und all dem anderen, was uns geschieht im Leben, Gott wie abwesend erfahren, wie unsichtbar, als ob er doch nicht an uns interessiert wäre, als ob wir ihm doch nichts bedeuten würde. Und deswegen brauchen wir, wie die Israeliten, auch immer wieder diese Aufmunterung, dass wir erkennen dürfen, es ist ein lebendiger Gott mitten unter uns, der mit uns geht auf diesem Wüstenzug durchs Leben. Und auch wir sollen gerade auf diesem Prayer Festival eine solche Erfahrung machen dürfen, dass Gott bei uns ist, dass er ein lebendiger Gott ist mitten unter uns, dass Jesus lebendig ist im verwandelten Brot seines Leibes, dass er nicht einfach versteckt ist hinter den beiden Glasscheiben der Monstranz, sondern lebendig ist, dass er wirksam ist, dass er Macht hat, aktiv ist und zu uns spricht, an uns handelt, dass etwas geschieht von ihm aus, wenn wir uns ihm aussetzen, so wie er uns ausgesetzt ist in der Eucharistie. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Der unsichtbare Gott lässt sich erkennen als lebendiger Gott, so weit, dass wir ihn schauen dürfen. Selig, die ein reines Herz haben. Hier drüben steht es, pure heart. Wie bekommen wir ein reines Herz? Denn wir haben die Verheißung, ihn schauen zu dürfen, aber auch eine Kondition dabei. Selig, die ein reines Herz haben, ein pure heart, ein reines Herz. Wie bekommen wir ein reines Herz? Durch die Beichte, ganz bestimmt. Aber es kommt noch was dazu. Vater unser, beten wir es. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, die an uns schuldig werden, die uns etwas schuldig bleiben. Wir müssen auch vergeben. Wir haben da auch etwas beizutragen. Es kommt nicht alles nur von Gott her. Gott hat die Welt, das ganze All, allein erschaffen, ohne den Menschen, aber nicht ohne den Menschen erlöst, nicht ohne die Zustimmung des Menschen. Maria musste ihr Ja-Wort geben. Und das gilt für die ganze Neuschöpfung, für den ganzen neuen Bund. Auch wir müssen unseren Beitrag mitleisten, unsere Zustimmung geben, dass er an uns handeln kann, dass wir ihn schauen können. Wir müssen unseren Beitrag leisten, ein reines Herz haben, es uns schenken lassen in der Vergebung, der Lossprechung, in der Beichte und indem wir selber auch verzeihende Menschen sind. Das ist der Kommentar Jesu zum Vaterunser, als er das Vaterunser die Jünger lehrt in der Bergpredigt. Ihr könnt doch nicht meinen, dass der Vater euch eure Sünden vergibt, wenn ihr nicht bereit seid, denen zu vergeben, die euch etwas schuldig bleiben. Das war der Inhalt des heutigen Evangeliums, dass der Mann, der 10.000 Talente, 1 Million Euro vielleicht, eine Riesensumme schuldig war, die ihm erlassen wurde, selber nicht imstande war, dem, der ihm 100 Euro schuldig war, diese Schuld auch zu erlassen, wo ihm so eine Riesenschuld erlassen worden ist. Und dieses Erlassen ist nicht bloß einmal, zweimal. Petrus geht gleich hoch auf 7-mal und muss lernen, das reicht bei weitem nicht. Du musst 77-mal vergeben. So oft, ständig, immer bereit sein zur Vergebung. Im Markus-Evangelium ist uns kein Vaterunser-Text überliefert, was wir beten sollen. Aber es ist uns die Gebetshaltung überliefert, wie wir innerlich eingestellt sein sollen beim Gebet. Markus 11, 22 bis 25, da kommt sogar diese Stelle vom Kommentar über das Vaterunser vor, vom Matthäus-Evangelium. Wenn du betest, wenn ihr betet und du hast dem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergib ihm, damit der Vater im Himmel auch dir vergibt. Und wenn ihr betet, dann sag zu dem Berg, heb dich empor und wirf dich ins Meer. Und es wird geschehen, wenn du glaubst, das geschieht, worum du gebeten hast und du im Herzen keinen Zweifel hast, dann wird dir zuteil, warum du gebetet hast. Wir glauben diese Stelle meistens nicht, weil wir im Leben oft die ganz andere Erfahrung machen. Es gibt noch ein paar andere Stellen im Johannesevangelium, wo es dann heißt, bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Und wir tun uns so schwer, es zu glauben. Wir zweifeln, wir haben Zweifel an der Allmacht Gottes in unserem Herzen. Gott ist allmächtig. So sollen wir glauben. Gott ist der Allmächtige. Die Kirche lässt es uns sprechen in der ersten Zeile des Glaubensbekenntnisses jeden Sonntag. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Aber wir sprechen es so schnell, dass wir es schon wieder übersprungen haben sozusagen und gleich weiter beten müssen. Wir können uns gar nicht aufhalten bei diesem Wort. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. So sollen wir aber glauben im Beten und keinen Zweifel zulassen, keinen Zweifel im Herzen haben. Selig, die ein reines Herz haben. Wir sind ja auf einem Gebetsfest, ein Prayer Festival. Wie sieht unser Gebet aus? Ist es eine Begegnung mit Gott? Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Diesen festen Glauben an den Vater haben. Dieser Glaube, den haben die Kinder. Und ich bin immer froh beim Prayer Festival, wenn die kleinen Kinder mit dabei sind. Sie sind unsere besten Lehrer. Denn sie haben das größte Vertrauen in ihre Eltern. Sie erwarten alles von den Eltern. Sie glauben ihnen alles. Sie glauben, dass sie alles wissen, alles können, alles richten können, wenn sie was verkehrt machen. Und dass diese Eltern für sie alles planen und alles richtig machen. Manchmal wollen die Kinder dann schon auch eigene Wege gehen und die Eltern können nicht alles erfüllen, aber das zerstört niemals das Vertrauen der Kinder in ihre Eltern. Es ist ein totales Vertrauen, ein totales sich verlassen auf die Eltern. Und genau so will Jesus, dass wir glauben, an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Genauso, wenn ihr nicht werdet wie die kleinen Kinder, kommt ihr nicht in das Reich des Vaters, in das Reich des Himmels. Wir müssen ein kindliches Herz gewinnen, damit wir dieses feste Vertrauen in den Vater haben. Jesus hat dieses wunderbare Vertrauen in den Vater. Er tut, und das sagt er x-mal im Johannesevangelium, nichts. Er sagt nichts, er redet nichts, er tut kein Wunder, was er nicht beim Vater gesehen hat. Alles ist in Abstimmung, in Übereinstimmung mit dem Vater. Er ist der wahre Sohn des Vaters. Kind Gottes, Kind des Vaters. Genauso sind wir Kinder Gottes in der Taufe geworden. Genauso sollen wir lernen zu glauben und zu beten mit demselben Vertrauen Jesu. Im Markus-Evangelium ist, wie gesagt, kein Vaterunser überliefert, aber ein Gebet und sogar ein Gebet von Jesus, das nicht erhört wird. Man höre und staune. Ihr kennt es alle, es ist sein Ölberggebet. Markus 14, 36. Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Erst sein Glaube an die Allmacht des Vaters. Abba, Vater, lieber Vater, alles ist dir möglich. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Kein Zweifel im Herzen. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Diese Bitte wird aber nicht erfüllt. Aber genauso können die Eltern auch nicht alle Bitten ihrer Kinder erfüllen. Die Eltern sehen ja weiter. Sie wissen, dass eine Bitte oder die Erfüllung der Bitte unnötig ist oder vielleicht sogar gefährlich für das Kind. Was tun sie dann? Sie erklären dem Kind, warum es nicht sein kann. Das Kind will es meistens nicht wahrhaben und will auch keine Erklärung. Aber die Eltern sind bemüht, das Kind zu trösten. Und genauso tröstet der Vater im Himmel Jesus in diesem Augenblick. Es kommt der Engel, der ihm Kraft gibt für den Willen Gottes, dass er Leiden und Tod auf sich nimmt. Jesus gibt nicht auf, lässt sich nicht aus der Fassung seines Glaubens bringen, zu glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Er wird jetzt verraten durch Judas. Er wird gefangen genommen. Da wären wir, ich weiß nicht, in welchem Zustand. Wir würden vielleicht jetzt an Gott verzweifeln. Jesus bleibt beim Glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Petrus haut nämlich dem Diener des Hohen Priesters das rechte Ohr ab, ihr wisst es. Jesus muss es sofort heilen und sagt dann zu Petrus, tu das Schwert weg oder glaubst du nicht, dass mein Vater uns mehr als 12 Legionen Engel schicken könnte? Er hat den Glauben an die Allmacht des Vaters nicht verloren, auch in dieser Situation nicht. Er gibt ihn nicht auf, er lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Aber wie soll dann erfüllt werden, was in der Schrift steht, nach der es so geschehen muss? Jesus geht jetzt diesen Weg des Willens des Vaters und er gibt den Glauben an den Vater nicht auf. Er wird gekreuzigt. Die schlimmsten Leiden, das, was wir jetzt am Altar feiern, das hat sich am Kreuz ereignet. Jesus erfährt und spürt den Vater nicht mehr. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und trotzdem vertraut er in der Abwesenheit des Vaters auf diesen Vater und seine Allmacht. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. In einem solchen Glauben, mit einem solchen Herzen, das den Zweifel nicht kennt, sollen auch wir beten lernen. Ein reines Herz, ein demütiges Herz annehmen, wie Jesus es von Herzen her hat. Er sagt selber, Matthäus 11, 29, lernt von mir, das ist ein Auftrag. Denn ich bin von Herzen mild und demütig. Ein solches Herz ist das reine Herz. Mild, nicht hart, nicht hartherzig, nicht auf den anderen einhauen, nicht hart über den anderen reden, nicht böse über den anderen denken, nicht neidisch sein auf seine Vorteile, die mir so vorkommen, als wären es Vorteile, für den anderen ist es vielleicht sogar eine Last. Ein demütiges, sanftes, mildes Herz haben, ein kindlich vertrauendes Herz haben, ein hörendes Herz haben, nicht ein Herz aus Stein, sondern aus Fleisch, ein sanftes Herz, ein reines Herz, das fähig ist, an Gott zu glauben. Einem solchen Herzen eröffnet sich Gott. Mose durfte nur einen kleinen Blick ins gelobte Land hineinwerfen. Das haben wir gestern in der Lesung gehört. Aber ein solcher kleiner Blick, der wird auch uns immer wieder gewährt. Es ist ein lebendiger Gott mitten unter uns. Je mehr wir unser Herz in der Reinheit haben, je mehr wir unser Herz im Glauben haben, sodass kein Zweifel darin ist, je mehr wir ein kindliches, demütiges und sanftes Herz haben, umso mehr wird sich auch uns Gott offenbaren, uns Gott zeigen. Er will, dass wir ihn erkennen. Er will, dass wir ihn mit einem solchen Herzen sogar schauen. Ein lebendiger Gott ist mitten unter uns und wir dürfen diesen Gott hier erfahren, dass er mit uns geht, dass er uns den Weg frei macht, dass er sogar die Naturgesetze außer Kraft setzt, wenn das sein muss. Er ist am Kreuz auch als der Sohn Gottes verspottet worden. Steig doch herab vom Kreuz, du hast anderen geholfen, jetzt hilf dir selber. Du hast gesagt, du bist der Sohn Gottes, jetzt schauen wir mal, wo dein Gott bleibt. Auf diesen Spott lässt Jesus sich nicht ein. Er vergilt nicht Böses mit Bösem. Wieder die Kettenreaktion des Bösen noch einmal fortsetzen. Nein, er schlägt diese Kette des Bösen durch, diesen Teufelskreis, durch die Liebe. Er liebt mit seinem Herzen. Er will alle an sein Herz ziehen, wenn er von der Erde erhöht ist. Auch hier bei uns. Er liebt uns und er ist es, der sich uns zu zeigen gibt. Jedem so, wie er ihn wahrnehmen kann. Jedem so, wie er sich ihm zeigen will oder ihr zeigen will. Wir sind die Kinder Gottes und wir sollen so glauben, wie Jesus geglaubt hat, mit einem unzerbrechlichen Vertrauen an die Allmacht des Vaters, mit reinem Herzen, demütigen und sanften Herzen. Amen.